So, jetzt musst du dich ganz gut anschnallen. Ich habe Patrick Arnecke für eine kleine Serie ins Studio gebeten. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und haben zusammen angeschaut, was kann uns KI heute wirklich, wirklich, wirklich helfen. Was sind ganz coole Projekte, die einen deutlichen Mehrwert in verschiedenen Aspekten mit der Arbeit von KI beinhalten. Der Patrick ist Data Scientist beim Statistischen Amt vom Kanton Zürich und ist, was KI anbelangt, zusammen mit seinem Team ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Also, nach dem ersten Hype von KI, von ChatGPT, nehmen wir uns Zeit, nehmen wir uns die Ruhe und schauen ganz genau an. Es ist eine Bestandesaufnahme mit Neugier, mit Mut und ein bisschen Zärtlichkeit. Bei mir ist Patrick Arnecke.
Hallo. Ruhig.
Heute wollen wir uns über KI-gestützte Recherchewerkzeuge unterhalten.
Ja.
Was muss ich darunter verstehen?
Ich fange erstmal mit einem Problem an. Das Problem, was wir oder die Aufgabe, die wir in der kantonalen Verwaltung haben oder die alle Verwaltungen haben, wahrscheinlich ist, dass wir unglaublich viele Dokumente haben. Millionen oder Abermillionen von Dokumenten, von Informationen, von Text. Und Mitarbeitende viel Zeit investieren müssen, um die richtigen Dokumente zu finden. Viel ist einfach nicht gut erschlossen. Also es ist quasi wie lediglich über eine lexikalische, exakte Stichwortsuche erschlossen. Es gibt wenig intelligente Suche darüber. Und in dem nächsten Schritt möchte ich vielleicht auch ein System haben, was mir hilft tatsächlich bei der Recherche. Also was mir vielleicht Dinge zusammenfassen kann, was mir vielleicht eine erste Einschätzung machen kann aufgrund von einer konkreten Frage. Oder ein System, was auf Basis von einer großen Dokumentsammlung vielleicht auch in der Lage ist, mir eine erste Antwort zu liefern, Antwortentwurf für vielleicht auch einen komplexeren juristischen oder sonstigen administrativen Sachverhalt. Und das ist eben ein Feld, in dem meine Kollegin Chantal und ich gemeinsam mit anderen KundInnen und Kolleginnen in der Verwaltung arbeiten, um eben solche Systeme zu entwickeln, maßzuschneidern und auch gemeinsam mit eben allen rauszufinden, wo können wir da per Stand heute helfen? Nach welchen Mustern helfen solche Systeme? Wo greifen sie aber auch zu kurz, sind vielleicht zu fehlerbehaftet, zu fragil? Das ist ein wichtiges Feld unserer Arbeit. Man kann sagen, so weiß ich, 50-60% unserer Arbeit fallen so in dieses Feld von Wissens- und Informationsmanagement.
Wie gut kann es helfen?
Das hängt davon ab. Das hängt vom Problem ab. Also auch wenn ich das jetzt gerade sehr, sehr so allgemeingültig beschrieben habe, aber ist natürlich jede Aufgabe anders. Also wir haben zum Beispiel ein Pilotprojekt mit dem Gemeindeamt bei uns in der JI. Das ist unsere Direktion Justiz und Inneres. Und das Gemeindeamt hat beispielsweise, muss viele Fragen, auch teilweise komplexe juristische Fragen der GemeindemitarbeiterInnen beantworten. Das frisst viel Arbeitszeit, ist eine sehr wichtige Aufgabe. Die Antworten müssen auch korrekt sein, logischerweise. Und sie haben einen Korpus, eine Dokumentsammlung, die sie dann immer wieder beiziehen. Und sie haben auch aus der Vergangenheit natürlich auch viele Antworten, die sie bereits gegeben haben. Manchmal kommen ja auch dieselben Fragen 2 oder 3 Mal oder 10 Mal. Und mit Ihnen haben wir zum Beispiel ein erfolgreiches Pilotprojekt gemacht. Wir haben Ihnen so ein Recherchewerkzeug gemaßschneidert. Das besteht aus einer intelligenten Suche. Mitarbeitende vom Gemeindeamt können über ihren eigenen Dokumentbestand deutlich besser suchen als vorher. Das ist erstmal ein großer Schritt nach vorne. Und dann können Sie bestimmte Dokumente auswählen und können dann sagen, hey, ich habe dazu folgende Frage. Und das System gibt dann dazu, versucht dazu, einen Antwortentwurf zu erzeugen. In dem Kontext ist das vielversprechend, es hat geholfen, es macht viele Fehler. An vielen Stellen funktioniert es nicht so, wie man sich das jetzt in einer idealen Welt wünscht. Aber es ist tatsächlich objektiv eine Hilfe. Insofern haben wir das jetzt gemeinsam erfolgreich abgeschlossen. Und das ist etwas, was das Gemeindeamt jetzt überlegt, das dann eben auch für sich in Betrieb zu nehmen, in welcher Form auch immer. So, das ist so ein erfolgreiches Pilotprojekt. An manchen Stellen oder an anderen Stellen haben wir gemerkt, dass dieses sehr einfache Prinzip von, okay, hier ist eine Suche, dann gibt man so einzelne Dokumente mit in die Anweisung an ein sogenanntes großes Sprachmodell, LLM, Technik hinter ChatGPT und Co., dass das zu kurz greift, weil die Frage zu komplex ist, weil die Frage vielleicht vielschichtig ist, weil ich viele Dokumente zunächst erstmal anschauen muss, verdichten muss in Bezug auf die Frage, um es dann tatsächlich vielleicht in einem gut strukturierten Recherchebericht zusammenzufassen. Und da gibt es ein anderes KI-Muster, in Anführungsstrichen, das man Deep Research nennt, vertiefte Recherche. Das kennen wahrscheinlich viele Menschen, die uns jetzt dann irgendwie zuhören, irgendwie aus eben ihrem ChatGPT, aus Google Gemini und so weiter. Da ist das so als Muster bereits so seit Anfang des Jahres eingebaut. Und das ist so eine vertiefte Recherche, wo ein System immer wieder, in dem Fall draußen im Web, sucht, versucht Dokumente zu holen, zu verstehen, zu prüfen, habe ich jetzt genug Informationen, um die Frage von Patrick oder Duri zu beantworten, ja oder nein. Und wenn nicht, dann sucht es immer weiter und weiter, weiter. Und am Ende erstellt es mir dann gut strukturierten Recherchebericht. Und genau dieses Muster haben wir jetzt nach innen gewendet, auf unsere eigenen Dokumentsammlungen. Das heißt also, wir selber sagen, liebes KI-System, hier ist eine Dokumentsammlung, hier sind alle Verwaltungsgerichtsdokumente, 11k Entscheide, also schon alle Entscheide vom Verwaltungsgericht beispielsweise, 11.000 Entscheide, das ist ungefähr so der Gegenwert von 700, 800 Büchern. Lass mich raten, das sind genau 800 Fachbücher. Das ist ungefähr so der textliche Gegenwert. Da kann das System drin suchen. Es darf nirgendwo anders suchen, darf nur dort suchen. Oder wir haben die Bundesgerichtsentscheide, die für uns interessant sind, erschlossen. 55.000 Entscheide, textlicher Gegenwert über 3.000
Wie
Bücher.
Wie habt ihr die dann erschlossen?
Indem wir sie uns so runtergeladen haben. Das kann ich ja über Entscheid suchen.
Ja,
dann
ja,
haben wir die in unseren eigenen Datenbankindex, da haben wir die indexiert. Und dann zeige ich, gebe ich dem, unserem KI-Modell, gebe ich dann diese Datenbank als Werkzeug und sage, hier darfst du suchen. Und zwar so lange, bis du denkst, dass du die Frage von Duri oder Patrick beantworten kannst. Und das funktioniert extrem gut. Also das macht auch ganz viele Fehler und das findet Sachen nicht und so weiter. Aber es ist eine große Hilfe für unsere Fachperson.
Und er findet es auch Sachen.
Er findet hundertprozentig, also Sprachmodelle fabulieren, also man ja sagt, halluzinieren, machen Fehler, erfinden Dinge, die nicht in den Texten stehen und so weiter. Das ist per Stand heute ein ungelöstes Problem und das ist auch in einem solchen System ist das ein Problem. Das wissen auch die Mitarbeitenden, die mit diesem System umgehen, das diskutieren wir auch immer wieder und trotzdem sind diese Rechercheberichte, die diese Systeme erstellen, eine Hilfe. Allein schon, weil ich einen gut geschriebenen Recherchebericht bekomme, in dem schon mal, ich sag mal, vielleicht hoffentlich 60%, 70%, 80% aller relevanten Dokumente schon mal drin sind, die etwas mit meiner Frage zu tun haben können. Es sind verschiedene Aspekte genannt, die rechtlich relevant sind. Das ist eine Inspiration, das ist ein Entwurf, das ist eine Hilfestellung, die einem Juristen oder Juristin dann eben hilft, die Frage dann zu beantworten. Und wir verkürzen hier insbesondere die Recherchearbeit. Also wir sagen auch ausdrücklich, es ist jetzt kein KI-Chatbot, es ist kein Orakel, das dir eine fixfertige Antwort gibt, sondern das sind bei uns immer Recherchewerkzeuge, die Mitarbeiter unterstützen.
Es wäre vielleicht auch die richtige Frage gewesen im Podcast betreffend Transkription.
Ja.
Wie erkennt dann Sprache beispielsweise Ironie oder Mehrdeutigkeit?
Bestenfalls aus Zusammenhängen in Trainingsdaten. Die Systeme haben wahnsinnig, also jetzt ein bisschen die Frage, von was für Systemen wir reden, aber wenn wir jetzt zum Beispiel von solchen großen Sprachmodellen reden, die haben wirklich unglaublich viel Text gesehen. Praktisch alles, was in dieser Welt schon jemals geschrieben wurde, mehr oder minder alles, was im Internet steht, unglaublich viele Bücher und Texte und Forschungspapiere und was auch immer, Computercode. Und aus diesen Trainingsdaten versuchen diese Systeme, grundlegende Zusammenhänge zu lernen von Sprache.
Und hat es Ironie gelernt?
Darüber könnte man jetzt lang philosophieren. Also zunächst erstmal die Dokumentsammlung, die wir durchsuchbar machen oder so versuchen, durchrecherchierbar zu machen, die enthalten relativ wenig.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja, das stimmt.
Ja. Aber genau, ansonsten sind wir vielleicht auf so einem anderen Gleis, wo die Diskussion vielleicht
nicht ist.
Aber wir sind bei der juristischen Sprache, gekommen, die möglichst verbindlich und genau und exakt ist.
Ja. Oder nein, das gibt es natürlich in einer Gerichtsinteraktion, kann es das ja auch geben.
Ja. Wir hatten jetzt gerade einen anderen Aspekt, und zwar bei Urteilen wiederholt das Gericht ja durchaus nicht selten, recht häufig, die Argumente der Parteien, um dann quasi wie einen juristischen Schluss zu ziehen, irgendwie letztlich zu einem Ergebnis zu kommen. Und die interessante Frage ist, wie bringen wir dem Modell oder diesem System bei, quasi hier zu unterscheiden, wo wiederholt das Gericht lediglich etwas, ist aber nicht genau dieser Meinung. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Unterschied, den wir quasi wie mitprompten müssen. Das ist keine Garantie für irgendwas. Das System kann trotzdem immer noch sagen, ja, das Gericht denkt Folgendes und das ist eigentlich etwas, was eine Partei sagt, das Gericht hat dem aber gar nicht gefolgt. Also die Fehlerraten können wir dadurch bestenfalls vielleicht mindern. So. Aber eben, das sind so ein bisschen die Herausforderungen daran. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ein Missverständnis da sein kann, weil solche Modelle natürlich keine Weltmodelle sind. Die haben keine Vorstellung davon, was ist ein Gericht, was macht denn das eigentlich, was bedeutet das, wenn jemand vor Gericht steht und so weiter.
Aber dann bist du bei mir, wenn ich sage, quasi um mit diesen Modellen arbeiten zu können, muss man eigentlich möglichst viel Fachkompetenz mitbringen.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass der Nutzen zum Beispiel von solchen großen Sprachmodellen oder von solchen Systemen, die auf großen Sprachmodellen beruhen, momentan mal sicherlich bei Menschen liegt, die eben das genau im Bereich ihrer Fachkompetenz einsetzen, die eine hohe Expertise zu etwas haben, JuristInnen in ihrem Fachfeld, weil die können sehr, sehr schnell eben einen Eindruck kriegen, okay, hilft mir das was? Ist das valide? Ist das plausibel? Sie haben sehr, sehr viel Erfahrungswissen. Das ist so. Ich sollte so ein System nicht einsetzen, um irgendeine administrativ-juristische Frage zu lernen. Also ganz sicherlich nicht. Irgendwie so.
Herkunft solcher KI-Ergebnisse. Ja. Sollte es da nicht eine Art digitale Beweiskette geben? Also wenn die Justiz, das Gericht beginnt, mit KI zu arbeiten, muss ich als Verteidigung das ja nachvollziehen können.
Ist so, wir setzen solche Systeme nicht in der Justiz ein.
Sondern das ist denken wir in die Zukunft.
Na klar, ja.
Also wann, oder du sagst, es macht ganz viel Fehler und es ist auch undurchsichtig für Außenstehende, oder?
Das ist so.
Und den Anwender im Übrigen.
Klar, allein schon aufgrund der Datenmengen, die durchgeschaut werden. Ich müsste ja dann sagen, ich habe jetzt 200 Dokumente, ein Entscheid vom Bundesgericht kann teilweise Fachbuchlänge haben. Ich müsste jetzt auch die Zeit haben, überhaupt diese Dokumente erstmal zu lesen. Das braucht ja quasi tagelang Arbeit. Also ich habe schon allein nicht die Möglichkeit, überhaupt so viele Dokumente in Anführungsstrichen zu lesen oder anzuschauen, wie ein solches Sprachmodell. Wir gehen hier sehr schnell über große Textmengen drüber. Und die Systeme sind durchaus in der Lage, das in gewissen Grenzen und mit entsprechenden Fehlerraten und so weiter. Aber das ist schwer nachvollziehbar, was das System macht. Wir können es also jetzt im Detail, im Weg zum Ergebnis. Deswegen sitzt eine Fachperson am Ende da, die das Ergebnis prüft. Ich könnte sagen, das wäre jetzt zu betrachten wie ein Ergebnis von einem, keine Ahnung, Junior-Juristin, von einem Anwärter, Anwärterin, die jetzt quasi so einen Rechercheauftrag kriegt, die keine Ahnung vielleicht von diesem Fachfeld hat und die mir jetzt mal so einen Entwurf liefert. Und ich bin erstmal sehr, sehr kritisch und sage, das könnte interessant sein, da hat jemand Zeit investiert. Aber ich muss mir sehr gut bei jedem Punkt überlegen, stimmt das eigentlich, ist das plausibel? Was unseren JuristInnen sehr hilft, ist, dass alles sehr einfach nachvollziehbar ist, weil alle Gerichtsentscheide, die das System denkt, die relevant sind und die es dann quasi in diese
Antwort anzieht. Ja, dort sehe ich das Problem auch nicht. Ich sehe es zum Beispiel, wir haben eine Sachverhaltsermittlung.
Ja.
Heute mit den digitalen Akten, die Aktenmenge explodiert. Und jetzt sagen wir lassen KI über diese Akten laufen.
Ja.
Da muss ich ja nachvollziehen. Das Gericht muss nachvollziehen, der Staatsanwalt, aber auch die Verteidigung.
Ja.
Warum wird jetzt durch KI diese Dokumente ausgewählt und andere nicht?
Ja, gut, das ist ein Problem, das hast du ja schon immer gehabt. Das hast du schon gehabt, als wir noch händisch nach Akten gesucht haben. Da hättest du dich auch fragen können, okay, warum diese und nicht alle anderen oder andere. Das hast du auch bei der lexikalischen Stichwortsuche. Ich glaube, begründet, dass wir in der Suche besser sind, vollständiger, weil wir jetzt Systeme haben, die schneller mehr überblicken und mir eine größere Auswahl an möglicherweise relevanten Dokumenten liefern können.
Gut, jetzt entgegne ich dir was.
Ja.
Indem, dass wir das eben jetzt quasi der KI überlassen, ist ja die Gefahr, dass wir das Lesen verlernen.
Also zunächst einmal, wir überlassen der KI nichts, sondern
lassen uns von der KI. Ich kenne deinen Ansatz,
aber das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig.
Das gilt es zu betonen. Aber du kennst ja den Menschen.
Ja.
Das Trägheitsprinzip.
Ja, ich bin dann nicht so skeptisch. Also ich glaube, dass wir schon in der Lage sind, also ich kann nur sagen, wie ich es erlebe. Also ich kann jetzt nicht jeden Fehler von jedem Menschen in seiner
Ausbildung
abplatzen. Aber ich wäre jetzt optimistisch. Dass, also aus meiner persönlichen anekdotischen Erfahrung mit, sage ich, ich verstehe absolut deinen Punkt, es ist ein Risiko, aber wir diskutieren das häufig. Es ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns darüber Gedanken machen und ich glaube, dass ein Angebot, ein starkes Angebot an zusätzlichen Rechercheergebnissen hilft. Niemand möchte im Web zurück zu Suchmaschinen, die nur lexikalisch funktionieren oder zu gar keiner Suchmaschine. Ich würde denken, das hilft uns. Und wir sind auch in der Lage zu unterscheiden oder Wissen aus dem Gebrauch aus den letzten 10, 15 Jahren, wenn wir jetzt nur mal von Suche reden, wir wissen einfach, es ist nicht alles drin und in diesen Suchergebnissen ist auch etwas drin, was mich nicht interessiert. Es gibt sogenannte falsch-positive, falsch-negative Ergebnisse. Aber klar, du hast einen Punkt. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, was machen wir hier eigentlich, was liefert das System und wo liegen mögliche Gefahren.
Ich möchte dir ein Beispiel geben.
Ja.
Kennst du die Homepage von Jonas Ackermann? Er hat Strafzumessung mit künstlicher Intelligenz.
Ja, ja.
Der hat in einem Podcast im Rahmen dieser Podcast-Reihe auf dem Weg als Anwältin hat er geäußert, wenn er in eine Urteilsberatung geht,
ja,
dann hat er mal diesen Fall mehr oder weniger in die KI eingespiesen,
ja,
und dann kommt er schon mit Ideen, was die KI als Strafe, als mögliche Strafe,
ja,
empfiehlt oder wie man das,
ja,
nennen,
genau,
will. Im, ja, einen Range. Es, ja, ist dann nicht 38 Monate, sondern, ja, 36 bis 40 Monate. Mhm. Und das führt natürlich, man sagt, oder man kann es so sehen, zu einer gewissen Gerechtigkeit, weil du dann gleiche Fälle gleich beurteilst und nicht etwas nach Bauchgefühl, was finde ich da, oder die, ja, eigenen Beispiele nimmst, weil man arbeitet ja immer mit Beispielen,
ja,
und siehst, ah, was habe ich da letztes Mal in so einem Fall gegeben, aha, ich bin etwa in diesem Bereich.
Ja.
Das ist der gute Aspekt. Und in China ist es scheinbar schon so, du darfst von der KI, von der Strafzumessung der KI nur abweichen, wenn du das begründest.
Ja. Also das ist, ich verstehe den Punkt, ich kenne die Webseite und quasi wie die Gedanken oder diese Idee von Jonas kenne ich eher grob. Ne? Ich habe das irgendwie mal überflogen, so von daher möge er mir jetzt, wenn er zuhört, irgendwie auch völlig,
ja,
verzeihen, wenn
ich
jetzt irgendwie...
ich bin auch
so, aber, ja. Also da hätte ich ein paar Fragen. So. Also erstmal bin ich skeptisch bei den Modellen, die er verwendet. Also er verwendet ja keine großen Sprachmodelle, sondern er verwendet klassisches Machine Learning, sogenannte Entscheidungsbäume und da auch noch so eine spezielle Form, sogenannte Random Forest Algorithmen, die eben über viele verschiedene Entscheidungsbäume versuchen, bessere Vorhersagen zu treffen. So. Da hätte ich jetzt aus einer datenwissenschaftlichen Perspektive schon mal eine ganze Reihe von Anmerkungen. Das ist mal so das eine, wo ich skeptisch bin, dass das eine vielleicht restlos gute Wahl ist, eine belastbare Wahl. Generell verwendet
aber das ist Maschinen- ja, aber das ist ja genau exemplarisch das Problem, das ich vorher angesprochen,
ja,
habe,
genau,
dass wir eben gar nicht wissen, wie diese Maschinen,
ja,
zu welchen Ergebnissen kommen.
Der Fairness habe, er versucht das ja, indem er zum Beispiel Entscheidungsbäume verwendet. Also Random Forest ist jetzt weniger transparent, aber bei Entscheidungsbäumen, die kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ein einfacher Entscheidungsbaum, den kann ich nachvollziehen und sehe direkt, okay, das Modell teilt hier X und Y oder entscheidet jetzt irgendwie für, was ich, 40 Tagessätze oder so aufgrund dieses Kriteriums.
Mhm.
Das ist beispielsweise ein Algorithmus, der auch bei Banken und Versicherungen sehr häufig eingesetzt wird für Risikobeurteilung, Kreditwürdigkeit und so weiter. Eben wegen dieser Nachvollziehbarkeit. Das System ist aber trotzdem wackelig, weil Maschinenlernen immer auf Basis, das System lernt ja auf Basis von Daten. Und ich kann mich immer fragen, was sind das für Daten? Daten sind im Prinzip nie neutral. Es gibt gute und es gibt bessere und schlechtere Daten, es gibt ganz, ganz furchtbare Daten, es gibt bessere Datensätze. Aber ich habe immer Verzerrungen in Datensätzen. Datensätze sind immer auf eine gewisse Art und Weise ausgerichtet auf etwas. Irgendjemand hat entschieden, ich sammle die Daten jetzt so. Andere Daten sammeln die nicht. Die und die, jene Merkmale sind drin, die sind nicht drin. Datensätze enthalten praktisch auch immer Fehler. So, ne? Das ist also nicht alle, aber sehr häufig findest du irgendwo nochmal einen Quirk, einen Fehler und dann stimmt das nicht. Und all das beeinflusst die Entscheidungsfindung. Und ich kann mich auch immer fragen, was macht das System, wenn ich einen Fall eingebe, Rahmendaten, die nicht in den Trainingsdaten da waren oder eher am Rande des Trainingskorpus liegen, dann bekomme ich in der Regel häufig schlechtere Ergebnisse. Und das sind zum Beispiel diese ganze Fehlerdiskussion, die fehlt mir jetzt bei Jonas, obwohl das ja eine sehr, sehr seriöse oder ich nehme das als eine sehr detaillierte Betrachtung war. Aber allein aus einer datenwissenschaftlichen Perspektive hätte ich da schon mal eine Menge Fragen an ihn. Und das andere ist, er erwähnt ja, wenn ich es recht erinnere, auch den sogenannten Automation Bias. Finde ich total klasse. Ne? Also eine Maschine sagt uns was und dann sagen wir, ja, okay, weil das eine Maschine sagt, ist das irgendwie plausibler. Ich würde noch ein paar, also zwei Biases noch hinzufügen. Das eine ist noch der Anchor Bias, weil häufig ist das das Erste, was ich, die erste Information, die ich bekomme, die entsprechend höher wiegt irgendwie. Das ist schon mal problematisch. Ich müsste mich dazu zwingen, mir erstmal selber ein Urteil zu bilden und dann erst die Maschine zu fragen. Dann wäre es besser.
Aber weißt du, das beginnt schon viel früher. In der Schweizer Justiz ist ja nicht so, dass das Untersuchungsergebnis vor Gericht
ausgehandelt wird, ja, im Sinn, Beweise werden abgenommen. Ja. Sondern der Staatsanwalt untersucht 3 Jahre und knallt dann sein Aktenpaket dem Richter, ja, auf den Tag, auf den Tisch. Das, ja, ist schon ein Riesen-Bias, weil die haben ja dann nur die Sichtweise des Staatsanwaltes. Und dann lesen sie meistens auch noch zuerst die Anklageschrift. Ja. Dort steht auch schon eine Zahl drin. Nein, aber das ganze, ja, System ist gar nicht auf Offenheit, auf Gerechtigkeit ausgelegt.
Gut, okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also wir haben jetzt 2 Ebenen. Wir haben jetzt quasi wie diese menschliche Ebene, so machen es jetzt irgendwie Menschen oder Staatsanwälte oder was auch immer. Dazu kann ich nichts sagen, da bin ich absolut die falsche Person. Das kannst du besser beurteilen oder andere JuristInnen oder so. Ne? Wie biased ist das? Ich kann nur sagen, jetzt kommt so eine Idee wie von Jonas und ich finde das total interessant, dass er das auch so detailliert durchdenkt und so weiter. Ne? Das ist sehr interessant. Und zugleich kann ich dann aus einer datenwissenschaftlichen oder KI-Perspektive sagen, welche Fragen stellen sich mir? Und das wären die Fragen, die ich ihm stellen will. Also ich hätte nicht auf alles eine Antwort.
Anker-Bias, okay, und was hattest du noch?
Der Automation-Bias, das ist ja der, den er nennt. Ne? Er sagt ja, okay, die Maschine sagt das. Und das trifft jetzt nicht unbedingt für ihn zu, aber das trifft zum Beispiel eben, wir sind ja bei den Recherchewerkzeugen. Es gibt noch etwas, was wir bei uns den sogenannten Eloquenz-Bias nennen. Also das, wenn ich jetzt zum Beispiel unser Recherchewerkzeug habe und es liefert mir einen Bericht, dann ist dieser Bericht in der Regel sehr, sehr gut formuliert, sehr eloquent. Also die Systeme machen im Bereich der formellen Sprache praktisch nie Fehler. Du wirst von ChatGPT praktisch nie einen Rechtschreibfehler kriegen. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal hab ich sowas gesehen. Aber die Systeme machen auf einer funktionalen Sprachebene unglaublich viele Fehler. Und das ist etwas, quasi einen sehr eloquent geschriebenen Text zu sehen und trotzdem kritisch zu prüfen und auch zu wissen, okay, das kann jetzt völliger Quatsch sein. Das ist noch so ein dritter Bias, der da mindestens reinspielt. Und das sind schon mal so 3 Biases, die, wo ich denken würde, das spricht möglicherweise dagegen, um sehr vorsichtig zu sagen, das so einzusetzen. Und der Vergleich mit China, den finde ich jetzt auch, ich verstehe deine Perspektive, den finde ich jetzt schwierig, weil das ist einfach eine völlig andere Staatsform. So, da wird mit KI und mit Daten werden völlig andere Dinge gemacht, die einfach nicht mit dem vergleichbar sind, glücklicherweise mit dem, was wir mit Daten machen.
Also weißt du, ich bin 100%ig bei dir. Ja. Ich meine, juristische Ausbildung, da hörst du heute kein Wort über Bias.
Ja.
Das wird völlig vernachlässigt und durch das auch komplett unterschätzt. Jeder Richter...
Mag sein, ja. Kann ich nicht so sagen.
Ja. Kann sein. Und weiß nicht. Wenn du vor Gericht über Bias, Ankereffekte plädierst, dann sagen dir die Richter, das wissen wir. Also da besteht auch gar kein Bewusstsein, dass selbst wenn man sich dem bewusst ist, dass der Effekt eben wegen dem nicht verschwindet.
Ja, und vielleicht.
Es ist jetzt eigentlich eine Kritik an der Ausbildung, die wir genießen, Anwälte, Richter und Staatsanwälte zu werden. Und ich will dir nur erklären, diese Bias-Diskussion ist eben darum sehr wertvoll.
Mhm. Okay. Also auf der maschinellen Ebene, weil sie uns nochmal dazu führen kann, auch nochmal quasi...
Ja, es verstärkt ja den Effekt. Also wir haben eben schon den Effekt in der Untersuchung, wir haben den Effekt, wie die Akten dem Gericht präsentiert werden. Das sind ja immer nur Sichtweise. Ja. Das Gericht verwendet Stunden beim Aktenstudium, aber das ist immer nur eine Sichtweise zugespitzt auf ein Ergebnis. Und jetzt kommen noch dieser Bias bei der Strafzumessung.
Ja. Also verstehe ich.
Das ist einfach nicht ein offenes, gerechtes System.
Das mag sein, wie gesagt, das ist so. Mir fehlt jetzt eine ganze Hälfte, zu der ich einfach nichts sagen kann. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt einfach sehr holzschnittartig sagen, okay, es ist vielleicht das beste, offenste System, was wir haben.
Nein, das ist es sicher nicht, aber die Frage ist, ob eben KI...
Also nicht, was wir haben können, sondern es ist... Also eben, ich kann ja sagen, es ist jetzt vielleicht keine optimale Form von X, aber es ist vielleicht, es ist vielleicht das Beste, was wir bisher entwickelt haben. Das hat ganz viel Luft nach oben und Ausbildung, was auch immer, das mag alles sein.
Aber müssen wir auf 2.11 zurück und den Gesetzgeber und den Entscheid für dieses Modell. Aber vielleicht ist ja KI ein Hebel, um das zu beheben. Lass uns das in einem weiteren Podcast diskutieren.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.